Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischwissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist Kuba.
Wir sprechen über die 19. Folge der zweiten Staffel von Star Trek Voyager. Die Folge heißt Lebensanzeichen.
Anzeichen?
Ja, komisch, ne?
Uch.
Vielleicht war das ein Netflix-Fehler.
Zu Englisch. Love Signs. eigentlich Life Signs.
Life Signs. Lebensanzeichen. Warum nicht Lebenszeichen? Oder ist das so ein Trekkismus und man sagt eigentlich Lebensanzeichen und nur in Star Trek heißt es Lebenszeichen?
Vielleicht, aber Lebensanzeichen ist auch kein Wort.
Nee. Hast du eine Zusammenfassung?
Jawohl. Der Doktor erschafft eine Holofrau und wundert sich, dass er sich in sie verliebt.
Der Doktor erfindet eine neue Behandlungsmethode, bei der die Patientin in einen Holokörper verfrachtet wird. Es stellt sich heraus, dass das eine gute Idee war.
Okay, das hat er auch alles schon gesagt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Nein, noch die B-Story.
Oh ja, stimmt.
Tom Paris kommt zu spät zur Arbeit.
Das war's jetzt. Tschüss.
C-Story, der Saboteur spricht mit den Kasern. Jetzt aber.
Lass uns die B-Story schnell abhandeln, weil die ist so wie ein Stock in den Speichen dieser Episode und macht da nicht wirklich Sinn, so wie ein Stock in den Speichen deines Fahrrades und führt eher dazu, dass das alles ein bisschen holpert. Tom ist spät, das ist der riesige 9-Episoden-Arc, wo Tom zu spät ist.
Manchmal ist er auch ungekämmt. Heute aber wieder zu spät.
Und jetzt ist er schon so zu spät, dass Chakotay sich bei Janeway beschwert. Janeway sagt, Chakotay, beschwer dich nicht, das ist dein Job, das zu machen, das ist doch nicht mein Job. Aber Janeway ist doch, das ist doch dein Projekt, Tom Paris und seine Rehabilitation, bla 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 bla. Jedenfalls konfrontiert Chakotay Tom mit seiner Spätheit und Tom sagt, nee, du bist das Problem, schubst ihn. Es kommt zu einer fast Prügelei.
Und Tom wird ersetzt durch jemand anders.
Und das alles wird von Anson Sonic gegossipt an die Kazon über dieses geheime Skype. Das klingt, als ob ein Idiot das gesagt hätte. Also es ist dieser Spion auf der Voyager, der mit den Kazon irgendwie kommuniziert und er trägt denen zu, dass es jetzt Spannungen an Bord der Voyager gibt. Was auch immer die damit machen sollen, sie verlangen erstmal... Ja, okay, das ist zwar ganz nett, aber wir hätten lieber einen kleinen Anschlag.
Einen kleinen Unfall.
Und Punkt, weil es geht einfach noch nicht weiter. Seska kommt
doch
mal.
Ja, zumindest,
ne?
Genau. Er will dann, zum ersten Mal wird es ein bisschen unangenehm, dem Spion. Und er sagt so, gut, ich kann euch zwar Infos geben, aber hier einen Unfall verursachen, das war nicht unser Deal. Und er verlangt dann, statt mit Kala, mit Seska zu sprechen. Und, Kala war das nicht, ne? Angestellten von Kala. Und Seska kommt auch tatsächlich ins Bild und befiehlt ihm aber auch, diesen Unfall zu verursachen, weil sie ist schon hochschwanger und sagt, hier hat mein Kind keine Zukunft bei den Kazon.
Der Kreißsaal der Kazon ist nicht so gut ausgestattet wie der Voyager.
Und ihr einziger Ausweg ist, die Voyager zu übernehmen. Und dieser Jonas soll ihr dabei helfen.
Mein Lieblingsmoment an dieser sehr, sehr dünn ausgewalzten Story ist das zweite Mal, als Tom zu spät kommt und durch die Tür der Brücke reinstolpert. Hm. Weißt du, das hat mich so sehr an Kramer erinnert. Ich habe schon richtig auf einen Applaus gewartet. Weil er hat diese schwuppigen Haare, so wie
sagst,
Michael Richards. Ja. Und er kommt so reingerutscht um die Ecke.
Das ist sehr schön. Hast du denn erwähnt, dass er in die Zelle kommt?
Nee. Ich habe hier sogar meinen Witz verpasst zu erwähnen. Also er muss direkt ins Gefängnis gehen und darf nicht über losgehen und darf 4000 Replikator-Rationen einstreichen.
Ja, puh. Also damit muss es wohl dann nächstes Mal irgendwie weitergehen? Nee, oder wird er innerhalb der Folge schon...
Das ändert erstmal.
Uff.
Mir ist auch zwischendurch eingefallen, worum es da eigentlich geht. Vom ersten Mal schauen.
Ich weiß
ungefähr schon, worum es geht, aber ich sag's dir jetzt nicht.
Ich weiß es nicht. Ich dachte, du hast doch letztes Mal noch gewettet, es geht um Drogen.
Ja, ja, und danach ist es mir eingefallen, warum es tatsächlich
nicht geht. Es wirklich geht, okay. Aber die Wette steht noch, ja.
Und es ist, du wirst so überrascht sein. Wow, das hat so einen Payoff, diese 9 Folgen lange Geschichte.
Oh, ich bin so gespannt. Vielleicht hat er Nierensteine. Fühlt sich deswegen nicht
mehr. Ich glaube, er hat eher so eine Kavorka.
Moment mal, Kramer hatte Nierensteine, ne? Deswegen ist
ich
mir
dachte,
das gerade eingefallen.
Hast du das gesagt?
Unbewusst. Okay.
Gut, du hast einfach aus dem Nichts Nierensteine erfunden. Sehr, sehr gut, ja. Okay, A-Story.
A-Story.
Wir kriegen einen vidianischen Notruf und es gibt ein vidianisches Schiff. Wir beamen eine Vidianerin rüber.
Ja, und ich dachte schon so, also zum ersten Mal, als die Vidianer auftauchen, yes, die Vidianer, nicht Kayson, sondern endlich wieder die Vidianer.
Ja, ja, ja.
Ein bisschen gefreut.
Stimmt, die waren ein bisschen ungenutzt, ne?
Ja.
Und die Vidianerin hat einen Gehirnchip implantiert und ich glaube, der dient als so eine Art Nervenverbindungsüberbrückungsersatz. Ne? Also ihr Gehirn steuert den Rest des Körpers, weil die Nerven, was weiß ich, unterbrochen sind.
Ja, sie liegt im Sterben.
Sie liegt im Sterben. Und ich glaube, dieser Chip ermöglicht das, dass der Doktor ihr Bewusstsein in seine Holomatrix überträgt und ihr einen schicken Holokörper erzeugt.
Genau, weil irgendwie sind ihre synaptischen Muster in diesem Implantat zwischengespeichert oder so. Und das kann man dann transferieren in einen Holokörper.
Ja, und Holoklamotten nicht zu vergessen. Ja. Und komischerweise auch Holo-Make-up.
Warum weißt du denn, wie die Vidianer aussehen?
Stimmt, das ist nur einer von diesen universalistischen, panspermischen Zufällen, dass die Vidianer ohne Make-up aussehen wie Menschen mit Make-up. Hm?
Ja, ja, dann wacht die Vidianerin auf. Ja. Oder ja, als Hologramm dann aber. Ja. Und,
wake up, Vidian!
Und schaut sich erstmal selbst an und fängt an zu weinen, weil sie sah eigentlich schon halt aus, wie die Vidianer aussehen, also so ganz zerlumpt und die
Zombie.
Haut fällt in Fetzen schon vom Leib. Aber als Hologramm sieht sie natürlich wieder gesund aus.
Wie Diane Keaton in einem frühen Woody Allen-Film.
Und und sie erzählt dann, also der Doktor versteht nicht, warum sie weint. Und sie erzählt, dass sie diese Phage, die Krankheit, schon hatte, seit sie 7 Jahre alt war und das einfach nicht fassen kann, dass sie jetzt wieder gesund ist. Aber der Doktor erzählt ihr dann natürlich, dass das jetzt nur temporär ist und eine Zwischenlösung, bis sie ihren eigenen Körper wieder heilen können.
Ja. Wir haben nämlich so ein sehr praktisch, unpraktisches Problem, nämlich die Holomuster, die halten nicht ewig, die sind leicht verderblich und damit haben wir nicht das Problem, dass wir eine unsterbliche Person in der Krankenstation quasi unendlich haben müssen und natürlich gibt es der Episode auch einen praktischen Countdown, wo sie zusammen ihren Körper heilen müssen. Zusammen sie ihren eigenen, der Doktor sozusagen das, was er gerade erschaffen hat.
Genau, sonst verfallen ihre synaptischen Muster, die kann man nicht so lange irgendwie aufrecht erhalten.
Genau, sie ist nämlich zusätzlich dazu noch Ärztin.
Ja, und sie war eigentlich auf so einer Mission unterwegs, um andere Vidianer von der Phage zu behandeln.
Und als sie das gesagt hat, dachte ich mir, oh nein, Liebesgeschichte.
Erst da hast du das gesagt. Bisher hat sich der Doktor noch in jedes Hologramm verliebt, das ihm begegnet ist.
Richtig. Oh nein.
Ja, weil sie haben auch der Doktor hat einen interessanten Plan, wie er den Körper behandeln will. Denn wir wissen aus einer früheren Vidiana-Episode, in der Belana aufgesplittet wurde in Klingonin und Mensch, dass die klingonische DNA irgendwie resistent ist gegen die Phage-Erreger. Und deswegen kann man das irgendwie nutzen, um um den Heilungsprozess zu befördern. Man muss dafür nur ein kleines Loch in Belanas Kopf bohren und ein Stückchen Gehirn rausnehmen.
Keine Sorge, es ist nur ein winzig kleines Loch und nur ein ganz, 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 ganz Messerspitze Gehirn.
Belana ist erstmal nicht begeistert, aber Denora, das ist die Vidianerin,
Moment, sie ist nicht begeistert, sie ist furchtbar entsetzt. Zu Recht, ich finde.
Und Denora bittet sie aber um Hilfe und dann willigt sie auch ein, das zu machen.
Übrigens, meine Vermutung war, sie willigt da ein, weil Denora und Belana das gleiche Vokalmuster haben.
Ach, ich dachte, sie heißt Denora.
Nee, es gibt tatsächlich zwei Versionen, die in den Untertiteln auftauchen, Danara und Denora.
Oh.
Ihr Nachname ist Pell und wenn dir das wie mir wie ein Anagramm vorkommt, dann schau es bitte nicht nach, weil es ist sehr, sehr unangenehm.
Was? Ich will es jetzt nachschauen.
Nein! deshalb habe ich auch darauf so geachtet, welche Schreibweise das jetzt ist.
Doro, in welcher Sprache?
Nein, es gibt keine.
Lepra.
Ja, genau das war's. Es war nichts eventuell Schlimmeres in einer anderen Sprache.
Okay.
So, also wie du richtig festgestellt hast, verliebt sich natürlich der Doktor in alle Holo-Figuren, die ihm begegnen. Und sie freuen sich quasi sofort an, aber sie können nicht spazieren gehen. Das heißt, weil sie ist jetzt natürlich wie der Doktor auf die Krankenstation beschränkt. Was ist die Lösung? Besuche
Holodate in der Holobar.
In Toms Bordell. Und natürlich trifft sich da die Creme de la Creme de Voyager. Das ist nämlich A, Neelix und B, dieser Holo-Casanova. Wobei ich vermute, dass es eindeutig Toms Werk war, dass der da auftaucht. Also das,
natürlich.
Nur jemand wie Tom könnte eben so einen klischee-italienischen Akzent und so einen Chauvi-Charakter
Obwohl
verleihen.
Er eigentlich gar kein Mensch ist, ne? Der hat irgendwas an der Stirn, Wulstiges.
Ah, ja?
Aber trotzdem so einen typischen irdischen Ausländer-Akzent.
Oh Mann.
Das muss von Tom stammen. Ich muss sagen, Toms Bar hat diesmal für mich wesentlich besser funktioniert als in den anderen Folgen. Also, weil die da einfach nur sitzen an einem Tisch und da so Akkordeonmusik kommt und schummriges Licht ist und so. Das kam mir einfach jetzt wirklich vor, okay, das soll jetzt einfach eine Bar sein.
Ja,
das
richtig.
Konnte ich akzeptieren.
Tja, und wir kriegen so ein Romantic Comedy Meet Cute, wie man das vielleicht nennt. Das heißt, sie sitzen sich gegenüber, sie ist schüchtern, weil sie eben krank ist. Und der Doktor hat so seinen klassischen trockenen Humor. Sie reden über den, stellen sich vor, der Doktor hat keinen Namen. Und wir kriegen einen fantastischen neuen Vorschlag zu
sehr, sehr gut.
Einem Namen des Doktors. Das klingt schon wie eigentlich ein Witz, aber ja. Das
ist stimmt. Doktor Schmalles.
Schmalles über alles. Und was ich sehr großartig fand, es passt auch weiter zu dieser Rom-Com-Geschichte, dass sie ihn exklusiv nur noch tatsächlich Schmollers nennt. Ne? Also
ja,
für sie ist
schön.
Das eindeutig klar, der Doktor heißt ab sofort jetzt Schmollers. Und wir kriegen fast jetzt schon den zweiten Kuss des Doktors.
Aber nur fast.
Ich dachte mir,
verwirrt.
Ich dachte mir, meine Güte, der Doktor, der erlebt, glaube ich, mehr Romantik als die meisten Mitglieder der Voyager-Crew, oder? Dafür, dass er ein Hologramm ist, geht da ganz schön viel ab.
Er hat aber auch mehr Screentime als die meisten anderen.
Richtig. Und er hat natürlich, er erlebt viel Life-or-Death-Situationen.
Naja, aber nur fast. Doktor lenkt dann doch ab und fängt auch sofort an, eine Selbstdiagnose an sich durchzuführen, weil er so unkonzentriert ist und alles fallen lässt und so. Kommt schon Cass.
Ja. Er hat komische Versteifungen an seinem Holokörper. Entschuldigung.
Also Cass kommt dazu und erklärt ihm, also Doktor, du bist einfach nur verliebt.
Ja, Doktor sagt, wie ich verstehe nicht, Fehlfunktion, piep, boop.
Genau. Ja, Und er weiß er das dann doch akzeptiert, fragt er, was soll ich denn dann machen? Ich bin doch nicht dafür programmiert. Und Cass erklärt ihm, naja, er muss eben seine Gefühle erstmal gestehen und dann gucken, wie es so weitergeht.
Ja. Und als ich die Folge hier geschaut habe, kam aus dem Hintergrund ein Kommentar von Lisa, hahaha, love, so funny.
Ja, und der Doktor hält sich auch an den Rat. Und als sie da gerade zusammenstehen und das Gehirn von dem kranken Körper operieren, da streut er so kurz ein, ich finde sie sehr attraktiv und was sagen sie dazu? Und das war kein guter Moment und Dinara sagt, vielleicht sollten wir es lieber professionell halten, unsere Beziehung.
Und das, in diesem Moment hat sich das für mich in eine Data-Liebesgeschichte verwandelt, weil der Doktor ist eigentlich gar nicht so schlecht in diesen sozialen Geschichten, also im Vergleich zu Data, obwohl sie eine ähnliche Rolle spielen. Und jetzt geht es auch weiter wie mit einer Data-Geschichte, weil der Doktor holt sich Liebestipps natürlich bei der schlechtesten Quelle, die verfügbar wäre, nämlich beim Chef von Toms Bordell, Tom. Tom, also ich erinnere mich halt so an so Geschichten, wo... Warte mal, Data hat doch auch, hat Worf gefragt, ne, wie das ist, wenn man verliebt
alle
ist.
Alle gefragt.
Ja. Wesley, Georgie. Ja.
Stimmt. Ja. Ja, aber er sagt auch zu Tom, dass er ihn extra aufgesucht hat, weil er glaubt, dass Tom viel Erfahrung damit hat, abgelehnt zu werden von Frauen. Und er möchte eigentlich nicht Tipps, wie er sich besser an sie ranmachen kann, sondern wie er jetzt mit seinem Liebeskummer umgehen soll.
Eigentlich hätte er vielleicht zu Harry gehen sollen.
Ja.
Harry. Es geht romantisch-komödiantisch weiter. Wir kriegen nämlich so eine Doppel-Coaching-Situation.
Das hätte er eigentlich so in so vier Fenstern im Bildschirm kommen sollen, ne?
Ganz
oben
genau.
Oben Tom und Doktor, unten Cass und Dinara.
Und Tom hat viele super Tipps für den Doktor, nämlich dass Frauen Romantik mögen,
besondere Orte
und
Teddybären.
Währenddessen erklärt Cass Dinara, dass der Doktor hat es nicht so gemeint. Er ist nur ein bisschen nervös. Und die zwei kollaborieren und es kommt zu einem Date. Und ich habe schon befürchtet, dass es zu einem Double-Date kommt, nämlich dass die diese alte Tom-Cass-Geschichte wieder aufgreifen.
Oh, nein. Oh Gott, zum Glück nicht.
Ja, nee.
Nein, die beiden sind alleine und zwar in einem Auto natürlich, weil es Tom ja programmiert hat, das Holoprogramm. Aber an einer Klippe auf dem Mars, weil es ja auch spacig sein soll. Jetzt könnte eigentlich jetzt dieser Tesla sein. Vielleicht platziert Elon Musk den genau an so einer romantischen Klippe, damit er dann in der Zukunft da seine Dates abhalten kann.
Das ist, also ich hatte auch schon das Gefühl, man, Tom hat da diesen Wagen platziert. Also wahrscheinlich ist der auch wie Elon Musks Tesla voll mit seiner DNA. Entschuldigung. Aber das ist so ein Fall, wo man vielleicht keinen dieser Knöpfe berühren sollte, der da in den Wagen eingebaut ist. Das ist so wie Austin Powers Wohnung, wo dann alles, weißt du, ausklappt und sich in ein Liebesnest verwandelt.
Ja, aber der Doktor hat wirklich alle Ratschläge auch befolgt von Tom, hat Blumen dabei, Teddybär, Pralinen und drückt dann doch einen der Knöpfe, wo auch gleich so romantische Musik rauskommt. Und erstmal sind die dann so ein bisschen unbeholfen und so, aber dann, wo sie eigentlich auf ihre Fachgebiete zurückkommen, nämlich sich so astronomische Besonderheiten anfangen anzugucken, weil sie ja Wissenschaftler sind, da wird es dann doch romantisch und sie küssen sich wirklich.
Aber das Ganze kriegt so eine Romeo und Julia, Romeo und Julia kann man auch sagen, Komponente. tragische Komponente, weil Belanas Gehirnspende abgestoßen wird. Also aus Dinaras physischem Körper. Weil es gibt da ein kleines Giftproblem. Und wer hat das Gift platziert? Es war Dendara selbst, weil sie nicht mehr in ihren hässlichen, schrecklichen Körper zurück will und auch nicht mehr in diese hässliche, schreckliche Situation, wo sie in einem totgeweihten Volk eigentlich nur das Leiden verlängert. Ne?
Ja, also eigentlich wieder Selbstmord, Ethik.
Stimmt.
Wie in der letzten Folge.
Es gibt auch so ein bisschen so einen Schwenk mit, dass der Doktor sie vielleicht nicht mehr mögen würde, weil sie ist dann ja wieder hässlich. Aber natürlich sagt er, nein, also ich bin nicht so oberflächlich. Es gibt so eine, ich hatte das Gefühl, dass die Diskussion, die daran folgte, ein bisschen halbarschig war. Also so, was bedeutet es, schön zu sein? Und es schwenkt dann aber über zu einem romantischen Klassiker mit: Du machst mich zu mehr als nur einem Programm, mit dir bin ich vollkommen. Und
Also sie haben schon recht, weil der Doktor wird ja von den allermeisten anderen tatsächlich anders behandelt als ein Mensch. Ne? Also die sehen ihn schon, der Großteil der Crew, als Hologramm, der halt eine bestimmte Funktion hat. Und sie wird von den meisten eben als eklige, kranke Phage-Patientin gesehen. Und also sie haben jetzt irgendwie beide fast zum ersten Mal so die Erfahrung gemacht, dass jemand das eben anders sieht. Und
Also ich meine, sie wird auf ihrem Planeten wahrscheinlich als Ärztin gesehen und nicht als, also ich meine, da sehen alle alt und krank und eklig aus. Und
nee, nicht alle, oder? Sie erzählt ja auch von ihrem Leben, wie sie von den anderen Kindern gemieden wurde und so, weil nicht jeder hat die Phage.
Okay.
Das sind nicht alle Vidianer. Ich glaube, das ist halt hier auch neu. Ne? Vorher hatte ich auch den Eindruck, alle Vidianer haben Phage. Aber jetzt hat sie schon erzählt, dass sie wie eine Ausgestoßene halt behandelt wird.
Ich dachte, das bezieht sich nur auf den an Bord der Voyager. Ah ja.
Nee.
Okay. Dann nehme ich meine Kritik zurück.
Und ich hatte schon auch den Eindruck, dass der Doktor da sehr ehrlich verblüfft ist, dass sie auch nur denken könnte, er würde sie nicht mehr mögen. Nur weil ich glaube, er hat wirklich nicht solche. Also ich glaube, er hat recht, dass er wirklich, dass ihm das wirklich überhaupt nichts ausmacht.
Ja. Er kann so wahrscheinlich sogar das beweisen, indem er sein Programm analysiert.
Programm zeigt hier. Schau dir mal den Quellcode an. Also er hat schon irgendwie viele so Normen und Vorurteile einprogrammiert, aber keine Abneigung gegen krank aussehende Leute. Naja, er ist ja als Arzt programmiert.
Vorteil.
Ja.
Und tatsächlich stimmt sie zu, entgiftet zu werden und eben nicht zu sterben und noch 2 Wochen mit dem Doktor in kranker Form zu verbringen und dann
zurückzukommen
zu ihrem Volk und da weiter einen Krieg gegen kranke Windmühlen zu führen.
Also genau, es ist überhaupt nicht Thema, ne, ob das jetzt... Das war wirklich nur so ein bisschen Heilung, dass sie wieder einigermaßen leben kann.
Ja,
aber
genau.
Es lässt sich jetzt nicht weiterentwickeln, um die völlig zu heilen anscheinend. Ja, schade, dass er sie nicht wenigstens so kosmetisch behandeln kann, oder? Weil,
stimmt, wenn das schon so schlimm ist.
Wenn das wirklich so schwer fällt. Und wir haben ja schon krassere kosmetische Umoperationen gesehen als das von Amphibien. Gut, das war DNA-Behandlung und nicht.
Ich glaube, das Argument ist bei den VidianerInnen, dass egal was du machst, ist es nur auf Zeit. Deshalb brauchst du hin und wieder ein frisches, zum Beispiel Gesicht.
Ja, aber ich hätte dir dann so einen Vorrat von zum Beispiel 100 Gesichtern mitgegeben. Replizierten. Aber gut, das wird hier nicht erkundet.
Ja, es geht auch überhaupt nicht um irgendwelche Implikationen von, was hat es denn jetzt für Folgen, wenn man denn neurale Transmitter einbauen kann, die einen quasi das Gehirn uploaden lassen und damit könnte man theoretisch alles anders heilen und das Leben verlängern. Ne? Das ist alles hier überhaupt nicht Thema, weil Hauptthema ist natürlich diese romantische Geschichte.
Genau, das ist halt wieder so eine Innovation des Doktors, der auch mächtig stolz darauf ist, aber die halt nur jetzt für seine besondere Freundin sozusagen
es ist
auftaucht. Genau wie Nilix holographische Lungen ja auch von ihm quasi erfunden wurden, aber nicht nochmal eingesetzt werden.
Stolz ist schon ein richtiges Stichwort. Wie oft macht der Doktor was auf der puren Motivation von Stolz? Also ich meine, dem müsste ja auch fast klar sein, dass das, was ich hier erfinde, das ist vielleicht ethisch, moralisch.
Aber er kann ein Paper darüber schreiben und berühmt damit werden.
Dass er es kann. Und ich weiß nicht, ist es eigentlich immer die Ausrede, dass der Doktor halt so lange läuft, seine Uptime ist schon hat schon ein Ausrufezeichen, dass er jetzt seine Programmierung übersteigt und halt jetzt, naja, er kann sich auch verlieben, das heißt, er ist plötzlich jetzt auch fehlbar und menschlich und hat halt andere Beweggründe als nur pure Medizin und
hippokratische Eid. Viel davon ist auch, dass er wirklich, ich weiß nicht, ob das zu diesem Zeitpunkt jetzt schon darin angelegt ist, aber er hat ja auch wirklich sehr viel Persönlichkeit von Dr. Zimmerman tatsächlich mitbekommen. Also man sieht ja, wie ähnlich die sich sind, als man dann den Dr. Zimmerman mal zu Gesicht bekommt. Und ich glaube, der hat wirklich, also ich stelle mir das schon jetzt aus heutiger Perspektive so vor, als hätte der halt ein bisschen auf ihm selbst intransparente Weise, wie man halt wie so ein neuronales Netz oder so entwickelt, das irgendwie sein Verhalten spiegelt, also wahrscheinlich auf ihn trainiert wurde oder so. Ne? Das ist jetzt meine Vorstellung. Und deswegen halt viele komische menschliche Eigenschaften auch mitbringt, von denen er vielleicht einige dann gezielt wieder entfernt hat oder hinzugefügt hat oder so, um es halt medizinisch zu optimieren. Aber ich stelle mir das schon so vor, dass halt viel von dem Erfinder einfach da drin steckt. Und diese Persönlichkeitsmerkmale nicht aus dem Nichts kommen, sondern zum Teil schon vorher.
Das ist für mich absolut überzeugend. Das ist auch, die Untertitel nennen ihn auch hartnäckig immer noch Dr. Zimmerman. Ja. Ich hoffe, wir haben irgendwann so eine Sammlung von Namen und dass der Doktor dann halt so, weißt du, also bis jetzt ist es Dr. Schmullus Schweizer Zimmerman.
Ja. Und vielleicht, ich meine, er kriegt ja auch weiterhin viel Input einfach von den anderen Leuten. Ne? Also vielleicht geht das auch einfach in sein Programm mit ein.
Ja.
Vielleicht, also schade, dass nicht mehr von Cass in ihn reinkommt, obwohl das vielleicht ein bisschen schon. Vielleicht macht ihn das schon ein bisschen zugänglicher und netter mit der Zeit.
Ja, vielleicht ist eigentlich auch das normale Protokoll, dass der halt alle 2 Wochen geresettet wird. Aber an der Voyager geht das halt nicht. Oder
wollen die jetzt halt nicht mehr machen.
Die wollen die halt nicht mehr machen, weil, ach, das ist doch unser Doktor.
Genau. Mit all seinen Fehlern.
Der gehört zu uns.
Ja, ich fand auch einen starken Effekt in der Folge. Hat man den Doktor denn vorher schon mal lachen oder lächeln sehen? Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist mir irgendwie stark aufgefallen, wie er auch bei diesem ersten, naja, nicht Date, aber als die so zum ersten Mal in dieser Holobar sitzen. Da ist er ja wahnsinnig ernst, ne? Du hast gesagt, mit so trockenem Humor. Also er macht Witze, aber er bleibt total ernst dabei. Und erst so gegen Ende von diesem Treffen lächelt er dann halt auch. Also er bringt sozusagen auch Denara zum ersten Mal seit langem zum Lachen. Und dann lacht er auch selbst so ein bisschen. Und da dachte ich schon so, wow, so sieht der Doktor aus, wenn er lacht.
Ja.
Aber vielleicht, ich glaube, vorher hat er vielleicht immer eher so ein sarkastisches Lächeln oder so, ne? Aber
stimmt.
Nicht so eins von Herzen, weil ihm was Schönes passiert.
Jetzt ist nämlich sein Herz geschmolzen und jetzt ist er aufgetaut.
Ja.
Ich fand super den Dialog mit Belana. Belana ist so entsetzt und so wütend und das Zusammenspiel mit dem Doktor, das war sehr, sehr gut. Also das war einer von den guten komödiantischen Momenten von Star Trek. Du hast eine absurde Situation und der Doktor passt da genau rein, weil er das halt total ernst, aber halt auch mit so einem Doktor-Trocken-Humor spielt.
Stimmt.
Und das ist dann halt so ein Hin und Her, ziemlich oldschool, also eher Screwball, aber sehr gut, mehr davon.
Ja.
Während das ganze Rom-Com-Ding Was sagst du denn dazu?
Also ich fand das Date, das sie in Toms Holobar hatten, irgendwie schön. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich da die Atmosphäre diesmal irgendwie sogar ganz nett fand. Mit der Musik und so, und dass die Leute da tanzen. Und wo sie sich noch einfach über ihre Krankheit unterhalten und sich halt so kennenlernen. Hat für mich irgendwie funktioniert. Dann das mit dem Auto auf dem Mast. Also ich kann es tolerieren, aber hätte auch nicht so sein müssen. Ich mochte eigentlich, also du hast es ja auch jetzt mir schlüssig erklärt, dass dieses Cass Denara und Tom und der Doktor, okay, jetzt sehe ich das auch, dass das so typisch 70er-Show oder so mäßig ist, aber eigentlich mochte ich zumindest den Teil mit Cass und Denara schon, weil ich halt auch Cass so gerne mag und auch hier wieder hervorragend fand, also wie sie eigentlich die ganze Folge so eigentlich immer nur grinst und das ein bisschen genießt, halt endlich mal was Schönes dem Doktor zustößt und sie so ein bisschen helfen kann und endlich mal sie halt die Erfahrene ist, ne, weil immer alle sagen, Cass, mit deinen 2 Jahren, was weißt du schon, aber hier kann sie halt richtig helfen und dem Doktor Tipps geben.
Das ist auch wieder eine gute Konstellation, ne, die 2 Jahre alte Cass und der eigentlich ja auch 2 Jahre alte Doktor.
Genau, stimmt, passen gut zusammen.
Also ich sag mal, für eine Rom-Com in Star Trek war das ganz okay.
Ja.
Schade, dass das so wenig Science-Fiction ist und so irdisch alles ist. Also ich hätte, ich würde mir gerne sowas sehen, wo man dann halt nicht auf die Standard-Scheiße zurückfällt, nämlich Parking in einem Auto und Bärchen und Pralinchen, was in dem Fall halt auch schon 400 Jahre zurückliegt und das ist so, als ob wir, weiß nicht, Minnesang oder sowas machen würden oder, weiß nicht, eine Frau
das
kaufen.
Eigentlich, Minnesang hätte zum Doktor ganz gut gepasst.
Also wieso nicht sich irgendwas anderes einfallen lassen, als jetzt so die...
Ja, aber das ist halt Toms Tipp. Das ist seine Fantasie. So stellt er sich das perfekte Date vor. Und immerhin ist es auf dem Mars.
Ja, das
voll
war dann...
Sci-Fi. Ja, das stimmt. Und das hat eigentlich Data und Tasha haben das besser gemacht, fand ich. Also
genau,
da war halt, das war irgendwie
fremder.
Anders. Das war fremder. Genau, das war fremder. Und Tasha war, und es war auch gut, dass Tasha viel souveräner war dabei und einfach sagt, ja klar, warum nicht? Ne? Ja. Während hier die Vidianerin ja so ein bisschen unglücklicherweise halt in diese schüchterne Rolle reinfällt.
Ganz genau, das ist es. Ja.
Ja, was halt passt, ja gut, also weil es halt mit dieser Krankengeschichte hier zu tun hat, aber es macht die Konstellation so ein bisschen zu klassisch so für so
richtig.
Eine romantische Geschichte.
Da war da zum Beispiel das Interessante des Doktors erster Kuss mit Freya, die war halt eine Kriegerin und der Doktor müsste halt dann der schüchterne Zärtliche sein. Ne?
Genau. So, hier hat man schon ein bisschen so dieses gefährliche Region von von Geschichten, in denen man eine hässliche Frau hat. Ich mache hier Anführungszeichen, ne? Und dann aber, als sie sich endlich zur Prom Queen gestylt hat, erwärmt sie das Herz von jemandem und dann stellt sich die Frage, bleibt das auch so, wenn sie sich wieder die Haare zusammenbinden? Also es ist natürlich nicht fair, ne? Weil hier geht es um Krankheit und entstellt sein, was sie wirklich psychisch belastet, aber es begibt sich so ein bisschen an den Rand von solchen Geschichten.
Also ich glaube auch, ich habe nicht vor ungefähr Woody Allen's Manhattan zitiert, weil eben Diane Keaton jetzt nicht nur so ähnlich, wie sie aussieht, sondern halt auch so ein neurotisch, schüchternes Mäuschen spielt und sich dann erst halt entwickeln muss. Ne? Und der Mann holt sie so aus ihrer... was weiß ich was raus.
Ja. Und man hätte das ja auch anders anlegen können, ne? Also man hätte es beibehalten können, dass die Vidianer alle krank sind und deswegen ganz anders damit umgehen. Und bisher, die Vidianer, die wir vorher kannten, waren ja auch ziemlich
tough
drauf, ja, kann man so sagen. Also die wissen halt, was sie machen müssen, um sich selbst am Leben zu erhalten und haben dann und waren auch bisher angenehm fremdartig, ne? Also so
ja, auch die Motivation und
die Motivation, andere Leute umzubringen, um sich Organe zu ernten und so. Und das ist ja wie weggewischt, ne? Jetzt hat man plötzlich wie so eine normale menschliche Person, die im Sterben liegt und sich schämt für ihr Aussehen. Und das kaufe ich, das kann man eigentlich einer Vidianerin nicht richtig abkaufen. Nee,
ich hätte erwartet, dass sie sagt, in Thomas Bonnet, lass uns tanzen, bis die Fetzen fliegen.
Ja, das wäre ein bisschen cooler
gewesen. Um einen alten, furchtbar, es gab mal diese Lepra-Witze, so wie Blondinen-Witze. Uiuiui.
Ja.
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht auch noch, dass diese interessante Setup fallen gelassen wird. Wie ist das denn, wenn man einen Holo-Klon von sich hat und man kann sich selber sehen und sie operiert sich ja tatsächlich selber. Ich glaube, da wurde nicht so alles genutzt, was in dieser komischen Situation drinsteckt.
Ja, aber trotzdem fand ich es cool. Es kam mir eigentlich vor, als wäre sie ein Geist, oder? Also, als wäre sie aus ihrem Körper rausgetreten und würde jetzt dem Arzt helfen, sich selbst zu behandeln. Ja, eine coole Sache eigentlich. Und vielleicht auch nicht ganz verkehrt, dass das nicht weiter thematisiert wurde. Also irgendwie hatte das auch was, dass das einfach so... einfach so ist.
Ja. Nee, das ist halt vielleicht ein alltägliches Problem und dann verliebt man sich halt.
Eben, genau.
Life is life.
Ja, und auch niemand sonst macht Bemerkungen darüber, wie abgefahren das ist, was sie da machen. Cass ist so, ich gebe euch mal ein paar romantische Tipps, während sie da als Hologramm sich selbst operiert. Ne? Und also Cass war zwar geschockt in dem Moment, aber nur darüber, dass der Doktor in einem unpassenden Moment seine Gefühle gestanden hat. Nicht etwa deswegen, weil sie gerade Belanas Gehirnstückchen in ihren... in ihr Gehirn reintun und das ist eigentlich eine völlig abgefahrene Extremsituation.
Ich habe nur Winzigkeiten aus dem Designbereich im Möbelreport.
Ja.
Ich habe völlig das Gefühl verloren, wie die Voyager-Brücke aussieht. Es gibt so eine ganz komische Einstellung, die man, glaube ich, sonst nie gesehen hat, wo Tuvok steht an seinem Tresen und es gibt diese Seitentür, wo jemand auf die Brücke kommt, also nicht da, wo Tom reingeschlittert ist immer. Und das ist irgendwie, als ob Tuvok im ersten Stock steht. Da ist so viel Wand noch drüber, ich verstehe das nicht, wie das, hä? Also ich habe auch davon einen Screenshot gemacht, also gerne im Blog nachschauen, sehr viel Wand zu sehen da. Dann fand ich den Neurochip. Mensch, der sah aus, ich glaube, die haben den direkt von Data geklaut mit diesen drei LEDs, die da im Kreis blinken. Und wie fandest du die Generierungsszene?
Als erst das Skelett kommt, dann die Organe, dann die Haut und dann die Kleidung.
Wichtig, das alles in Schichten zu machen, ne? Sonst kommt der Computer total durcheinander.
Zum Glück hat er auch keinen Schritt vergessen.
Ja. Und doch, ich glaube.
Skelett, Haut, niemand.
Ich glaube, er hat die Faszien und das Nervensystem vergessen. Eieiei.
Ja, interessant. Ne? Ich habe mir auch noch nie Gedanken gemacht, ob Hologramme so eine detaillierte innere Anatomie eigentlich haben.
Also ich glaube, die Rechtfertigung dafür ist, dass der Chip halt erwartet, bestimmte Dinge zu steuern und deshalb muss da so ein Kompatibilitätslayer sein, der da drin ist.
Ja.
Aber dafür war es gar nicht schlecht gemacht. Es sah ganz gut aus.
Es sah ganz cool aus, ja.
Es hat mich erinnert an das fünfte Element. Und ich war ein bisschen überrascht, dass sie jetzt keine Thermalbandagen anhatte.
Zum Glück, ja.
Ich dachte, das wäre das Standarddesign dafür. So, Fazitzeit oder hast du noch was?
Nein, Fazitzeit.
Willst du anfangen?
Ja, ich muss nochmal meine Gedanken sortieren, aber das hab ich doch neue Impulse bekommen. Also ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, dass das für mich die beste Vidiana-Folge bisher war, aber das muss ich vielleicht nochmal ein bisschen revidieren, weil jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht ganz true gegenüber den Vidianern war, wie die angelegt wurden.
Vidianität spielt ja fast keine Rolle.
Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn das doch jemand anderes gewesen wäre. Also eine völlig andere Spezies, die, und sie hätte einfach die als einzige diese Krankheit gehabt oder so. Also eine seltene Krankheit.
Ja, die Schmidianer.
So die Schmidianer. Das hätte auch besser gepasst, dass ihr Onkel Schmal ist. geheißen hat. ja, weil das macht ja schon ein bisschen diese Gruseligkeit der Vidianer, also die, im positiven Sinne, kaputt. Also natürlich müssen die nicht alle gruselig sein oder so böse oder so, wie die vorher eher waren. Und das ist schön, mal jemand anderes auch kennenzulernen, aber das passt einfach nicht richtig zusammen. Und was ich früher gelobt habe, nämlich, dass die so unmenschlich teilweise sind, das geht hier verloren. Und ist doch einfach wieder sehr, sie verhält sich schon einfach sehr, wie man es vielleicht auch von einem Menschen erwarten würde, der eine schreckliche Krankheit hat, und man kann sich da schon einfühlen, aber es ist eben, wäre mehr drin gewesen, wenn das jetzt kein Mensch ist.
Für mich macht
man das andere, ein bisschen was anderes erzählen können.
Wirklich eine 180-Grad-Drehung vom Unmenschlichen zum absolut Menschlichen.
Absolut Menschlichen,
und
ja.
Menschlichen halt in dem Rom-Com-Hollywood-Ding.
Ja. Stell dir mal so eine taffe Vidianerin vor,
ja,
die erbarmungslos Organe erntet,
ja,
die trotzdem dann aufgenommen wird, weil sie halt im Notsignal aussendet und im Sterben liegt.
Mhm.
Und der Doktor verliebt sich einfach trotzdem in sie, weil er ist ja auch völlig anders als ein Mensch.
Ja.
Ne? Könnte
ja
sein, dass er halt, dass ihm das alles nichts ausmacht und was da alles raus hätte werden können.
Vielleicht hat der Doktor halt oder Dr. Zimmerman einen sehr, sehr konventionellen Geschmack.
Ja, das hat
Typ.
Er. Aber
ach, ja. Also am Anfang mochte ich, wie verwurschtelt diese Liebesgeschichte ist. Also dass es halt diese Krankengeschichte und sie liegt daneben und so weiter gibt. Aber es wurde halt dann doch sehr gewöhnlich gegen später. Deshalb, ich mag eigentlich Liebesgeschichten immer. In dem Fall nicht so richtig. Es kam mir ein bisschen vor wie ein absoluter Star Trek-Standard. Also manchmal erlaubt sich Star Trek eine Liebesgeschichte und die sind dann oft so normal und man vergisst völlig, dass es Science Fiction gibt und das wird alles irdisch und menschlich. Und dann, ich hatte auch so einen Moment so, oh Mann, Star Trek ist so herkömmlich.
Ja, hier irgendwo schon, ja. Also als hätten sie sich gesagt, naja, das reicht jetzt schon mit dieser Gehirngeschichte, das ist schon spacig genug, der Rest können wir irgendwie ganz normal schreiben.
Ja, genau. Deshalb kann ich, glaube ich, nur so ein Mittel geben, weil, ja.
Ich glaube, ich würde schon ein Plus geben, weil ich auch einfach...
Ich gebe ein Plus wegen Schmullus.
Schmalles. Also von der Seite des Doktors aus fand ich es irgendwie schon schön und stark gespielt und so weiter. Also ich hatte schon meine Freude an der Folge, bis wir jetzt darüber gesprochen und nochmal nachgedacht haben.
Ich bin...
Ist das ein Plus wert?
Freudenzerstörer. Yes.
Ja.
Ja, es ist eins wert. Ich verstehe schon auch, dass, ja, es ist halt auch so ein Ding aus seiner Zeit und Manhattan war auch gerade erstmal 25 Jahre her.
Dran neue Geschichte, ja. Na gut,
ja.
Also Mittel plus.
Mittel plus, okay.
Bis zum nächsten Mal.
Piep, boop. Ich liebe dich.